Weil ich dachte, zu so einem feierlichen Augenblick will ich euch mal alle richtig verunsichern, wie das mit Jesus wirklich ist, wenn ihr sagt, ich glaube an den Herrn Jesus und man kann das so ganz schnell sein. Ich möchte mit euch gerne mal zu einem ganz spektakulären Bibeltext gehen, den manche kennen, so zu einem Kapitel. Ich muss mal eben gucken, das steht in Johannes. Johannes, das war sowieso so ein Extremist, was der alles geschrieben hat, unglaublich. Ich möchte mit euch zum sechsten Kapitel gehen im Johannesevangelium. Ehrlich, man sagt so schnell, ich glaube an Jesus, alles klar, alles paletti. Aber wenn man ein bisschen mehr reingeht, dann wird es auf einmal ganz komisch. Ich muss mal so durchgehen, die Jahreslosung schenke ich mir, die habt ihr ja alle hier vorne nochmal gelesen. Aber ich dachte, ich muss mit euch zu einem ganz unglaublichen Kapitel in der Bibel gehen. Johannes Kapitel 6. Das wäre jetzt ein echter Bibelquiz. Wer weiß denn, was da steht? Ha! Da mit der Frage habt ihr nicht gerechnet. Aber ich lasse euch nicht umsterben. Am Ende dieses Kapitels steht ein gewaltiger Satz, den ich euch mitgeben möchte. Weil da spricht Petrus: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Aber das hatte ja seine Vorgeschichte. Wir müssten ganz weit zurückgehen zu so einem schönen Platz in Israel. Du guckst auf den See Genezareth. Romantik pur. Damit fängt es Johannes Kapitel 6 an. Da kamen ganz viele Leute zusammen, die hatten gehört, dass Jesus Kranke heilt. Hat man ja bei uns relativ selten. Wir reichen eher die Informationen weiter, wo es einen guten Arzt gibt. Ob man hier vorne hingehen kann oder eher in die Charité oder so. Aber damals sprach sich rum, da ist jemand, der heißt Jesus und der heilt Kranke. Die kamen von nah und fern und mindestens 5000 Männer. Jetzt müssen wir mal hier gucken, ihr Männer mal Arm hoch, also wir sind in der Minderheit, stelle ich fest. Es gab also mehr Frauen und dann waren noch Kinder dabei. Also ich schätze mal, das waren wenigstens 12.000 Personen, die da versammelt waren. Romantischer Platz und Jesus predigt und Jesus lehrt und das muss genial gewesen sein, weil die Zeit ging weiter und plötzlich knurrte der Magen. Und Jesus stellt da so einem dieser Jünger so eine Suggestivfrage, wo kriegen wir jetzt Essen her? Nun war der große Feiertag des Passafest war nahe, das heißt, die waren also gar nicht so vorbereitet, also sah das ganz schlecht aus. Wie kriege ich die Leute satt? Und dann kommt einer der Jünger und sagt, da ist jemand, der hat so, na wie viel, 2 Fische und wie viel Brote? 5 Brote, oder? Ja. War der Schreiner, 5 Brote. Wie die Bayern, ja? Die klassische 5, also alle Dortmunder Fans sind jetzt wieder ein bisschen versöhnt, alle Bayern Fans. Das gibt der Junge weiter. Und Jesus betet über dem Brot und sie wurden alle satt. Wir hatten mal bei uns im Hauskreis eingeladen, dann kamen sie alle und schrieben dann anschließend ins Gästebuch, und sie aßen und wurden alle satt. Das war die Geschichte, dieser Bibelvers steht am Ende. Das war spektakulär. Und wenn wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, wie ihr es gesungen habt, bleibt das die Frage, glaubst du das, dass so ein Gott da ist, der deinen Hunger stillen kann? Mal alle, die so langsam auf die 65 zugehen, die werden mal nachchecken, reicht meine Rente? Und dann kommen ganz komische Gedanken hoch und du denkst, zu wenig zurückgelegt oder was auch immer, wie wird das mit mir werden? Und wenn du das nicht weißt, dann guckst du halt dir die Werbung an, wie der eine dann im Rentnerdasein so glücklich ist und der andere, ja, die Urlaubs, ihr kennt diese Werbung, nicht? Immer wenn die Gedanken kommen. Dann ist die Frage, glaube ich das, dass Jesus mich in meinem Leben versorgt? Das wird eine der entscheidenden Fragen sein, die ich euch mitgeben möchte. Es ist ganz wichtig, dass ihr glaubt, Jesus versorgt. Selbst wenn es absolut unmöglich scheint. Wenn wir schon singen, wir glauben an diesen Gott, dann muss das absolut klar sein. Sonst kannst du es komplett knicken. Es gibt Situationen, und ich bin ja nun ein bisschen älter wie ihr, wo man da sagt, hey,
Ein klein bisschen, wa? Ich habe deinen Blick gesehen, wa? Du denkst, der Opa hier, wa? Und
ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ihr Älteren, ihr wisst, es kommen auf einmal Sorgen, die hast du nicht mehr im Griff. Wie man Nagel gerade biegt, das weißt du noch, das hast du irgendwann gelernt. Aber wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn die Tage kommen, wo Schwierigkeiten da sind, dann musst du wirklich wissen, Jesus kann 5000 starke Männer, und Männer essen ein bisschen mehr in der Regel wie die Frauen, weil sie auf ihren dicken Bauch gerne achten, der kann die satt machen. Und alle wurden satt, damit fängt dieses Kapitel an. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der hinterher ist. Ich weiß gar nicht, ob der nicht noch spektakulärer ist. Jesus ist müde vom Verteilen. Er schickt die Jünger beiseite. Er sagt, fahrt schon mal über den See. Entlässt die Leute. Und für mich nebenbei, der Junge, der die Brote und die Fische gespendet hatte, der musste ganz viele Körbe mit nach Hause nehmen von den Broten, die übrig geblieben waren. Ich frage mich, wie er das seiner Mutter erklärt hat. Die schickt ihn mit 5 Broten und ein paar Fischen los und er kommt mit ganzen Körben, vielleicht mussten die ganzen Freunde mittragen, zurück und sagt, Mutter, guck mal, das ist übrig geblieben, wir haben für die nächsten 2 Jahre genug zu essen. Ich weiß gar nicht, die Mutter sagt, hast du irgendwo bei Aldi geklaut oder so? Ich weiß nicht, wie ich als Mutter reagiert hätte, wenn mein Junior mit dem Pausenbrot geht und kommt mit 12 Körben wieder. Aber das ist, wenn Gott anfängt zu segnen, schaffst du es nicht, den Segen vorbeizutragen. Aber dann schickt er die weg und die Jünger fahren über den See. Jetzt fahren wir über den See, über den See, über den See. Das Lied kennt ihr, ja? Und plötzlich kommt Sturm. Und dann kommt Jesus mitten über das Wasser zu den Jüngern hin. Ehrlich, mit den 5000 Männern, das kann ich mir irgendwie noch erklären, aber übers Wasser gehen, Physik, ich bin Ingenieur von Hause aus, geht gar nicht. Aber hier kommt diese Botschaft an uns, die Botschaft an euch. Jesus kann selbst in unmöglichen Situationen zu dir kommen. Und das Heiße ist ja, der ist nicht nur übers Wasser rübergelatscht, sondern der hat Wind und Wellen gestillt. Der ist nicht nur untergegangen, sondern der hatte Macht über die Naturgesetze, dass Wind und Wellen schweigen mussten. Ehrlich, dieses Kapitel, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir da draus reisen. Es ist unglaublich, oder? Wenn ich so schnell sage, ich bin Christ und so weiter, ist ja alles okay. Aber ich brauche gar nicht zur Jungfrauengeburt gehen. Ich muss hierbei, ich sage mal, was Johannes mir hier zumutet, ist starker Tobak. Und die Frage ist, glaube ich das? Weil das wird mein Leben prägen. Erwarte ich, dass Gott mir wirklich begegnet? Und dann kommt das Kapitel für der Abschnitt für die Frommen. Also das wäre jetzt so der richtige Test für euch, weil da habe ich auch dran geknabbert, nicht? Dann geht Jesus anschließend in die Synagoge in Kapernaum und fängt dort an zu predigen und zu lehren. Und unter anderem haut er raus und sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und er geht dann später noch weiter und sagt, ihr müsst meinen Leib essen und mein Blut trinken, sonst könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Dann sagt er, willkommen im Club der Kannibalen. Es ist ja sehr interessant, ich weiß nicht mal, ob ihr mal ein paar Kopfjäger gesehen habt. Ich kann mich daran erinnern, in jungen Jahren, da kam ein Missionar von den Philippinen, der hatte lauter, die waren so groß, die waren alles Menschenfresser gewesen, bevor die sich bekehrt hatten. Dann sitzt du anders im Gottesdienst und guckst mal und denkst, na, so hager wie ich bin, hat er bei mir keinen Appetit. Versteht ihr? Aber das war eine Provokation. Und das konnte man eigentlich nur verstehen, wenn man wirklich eine gute WWW-Ausbildung hatte. Und das hatten die, deswegen hat Jesus in den Symbolen geredet. Er geht mit ihnen zurück und sagt, wie war das denn damals? Nee, er fängt an, das Passafest kommt jetzt demnächst. Und das Passafest bedeutete damals, bevor das Volk ausgezogen ist aus Ägypten, mussten die ganz schnell noch Nahrungsmittel herstellen, damit die was zu essen hatten. Mit Sauerteig zu warten, bis die Stullen richtig dick geworden sind, da war keine Zeit mehr. Also musste man ungesäuertes Brot nehmen. Das haben die gebacken, das sah dann in etwa so aus. Man hat nur ganz wenige Zeit, das zu formen mit Mehl und wie auch immer rein in den Ofen. Und dann kommt so ein Brot raus, wie wir das beim Abendmahl auch immer nutzen. Ungesäuertes Brot. Und danach
kam die Güte Gottes und führt das Volk Israel aus der Gefangenschaft raus. Jesus bringt dieses Bild den Leuten in Kapernaum in der Synagoge und sagt, ihr müsst dieses ungesäuerte Brot wieder essen, wie beim Passahlamm, damit ihr wirklich innerlich frei werden könnt. Und dann legt er noch einen drauf, das müsst ihr nachlesen im Kapitel 6, ist ein heißes Kapitel, kann man sich stundenlang im WWW-Club drüber unterhalten. Er sagt, dann ist das wie mit Manna. Hier habe ich mal so, wie Manna anscheinend ausgesehen haben soll, weil die Bibel spricht davon, dass es so kleine Körner waren, dass sie süß waren. Und dieses Manna musste man, wenn es in der Nacht gekommen war, jeden Morgen aufsammeln. Dann hatte man genug zu essen, bei 40 Jahren durch die Wüste gehen und nur am Vorabend des Schabbats, dann wurde die doppelte Menge geliefert. Alles andere vergammelte während der Nacht. Nun habe ich mir gedacht, wenn ich dieses kleine Krümelzeug da sehe, das war eine lästige Angelegenheit. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch mal Brombeeren oder Himbeeren im Wald gesammelt hat. Ich wurde von meiner Oma immer rausgescheucht. Ja? Also ich kenne das, durch den Wald springen, dann wurde Gelee gekocht. Über 2-3 Tage. Und ich weiß, wie doll das gedauert hat, bis du deine Kanne endlich voll hattest. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin im Volk Israel unterwegs und muss jeden Morgen aufstehen und muss mir diese Körner sammeln. Und ich denke, warum kann Gott nicht ein richtiges fettes Steak direkt runterfallen lassen? Das ginge doch auch. Jesus hat einen ganz speziellen Teil dahinter. Und er spricht dann auch, ich gehe noch ein Stückchen weiter, er spricht davon, dass wir sein Blut trinken sollen. Auch das ist wieder ein Bild aus dem Alten Testament, wie das Volk Israel in der Wüste war und richtig durstig war. Dann musste Mose an einen Felsen schlagen und dann kam lebendiges Wasser raus. So, das war jetzt die theologische Sache, die Jesus den Leuten in der Synagoge richtig erklären konnte. Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so dürstet meine Seele nach dir. Das haben die Leute sehr gut verstanden. Aber was hat das für uns zu bedeuten? Das erste, dieses Wort vom Passa bedeutet Freiheit. Und Jesus sagt, wenn ihr dieses Wort nicht esst oder wörtlich steht, nicht kaut, dann werdet ihr nie in die Freiheit gehen. Übersetzt für uns heißt das, ich sollte jeden Morgen einen Bibelvers lesen und sollte den anfangen zu kauen. Guck mal hier, ihr könnt euch alle einen Kaugummi rausnehmen, aber nachher nicht unter den Stuhl klemmen. Da müsst ihr das kauen. Und so steht es eigentlich geschrieben, wenn wir die, hier, geh mal weiter, ich bin doch hier kein Kellner. Das ist, aber auch die hinteren Reihen wollen sich ja auch was, die haben auch Mundgeruch. Versteht ihr? Wenn du wirklich in die Freiheit willst, dann kommst du nicht umhin, die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, ich verstehe das mit den 5000 Männern überhaupt nicht. Dann liest du das nochmal und fängst an zu kauen und sagst, ja Jesus, erklär mir das mal. Jesus, gib mir das mal weiter. Oder noch besser für euch, jeden Morgen lest ihr ein paar Bibelverse aus und lernt die auswendig. Ha. Je älter ich werde, desto schwieriger fällt das mit dem Auswendiglernen. Ich muss das zweimal machen. Ich denke am Abend, was habe ich am Morgen auswendig gelernt? Früher klappte das noch besser. Da konnte ich sogar noch die Glocke auswendig lernen. Ja? Nicht nur Psalm 23. Versteht ihr? Jesus nimmt seine Leute mit und erklärt ihnen das, wie wirklich Freiheit kommen kann im Leben. Und wie wirklich Kraft im Leben jeden Tag da ist. Das ist hammermäßig gut gewesen. Und dann macht er noch eins. Und das wird jetzt die Zielgerade für meinen Bibelvers. Bis dahin hatten die Leute alles verstanden. Aber dann sagt Jesus, gebt mal Acht. Entweder ihr kommt zu mir und esst, was ich sage, oder aber ihr werdet nicht ewiges Leben haben. Was für ein Absolutanspruch. Wir haben es ja heute bei uns in der Gesellschaft, Mohammed, Buddha, alles Mögliche passt zusammen. Hauptsache, ich glaube an ein höheres Wesen. Jesus ist hier absolut strikt. Er sagt, entweder oder. Entweder ihr glaubt und ihr beißt in mein Wort rein, das lebendige Wort, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter ihnen, so steht es geschrieben. Entweder du fängst an, drüber zu kauen und nachzudenken, oder du kannst es wirklich vergessen. Es ist ein Unterschied zwischen dem Gott der Mohammedaner und Jesus Christus. Es lässt sich nicht in Deckung bringen. Und damals war es ein Skandal, weil die sagten, also wenn wir richtig fromm sind, wenn wir alle 613 Gebote halten, dann haben wir ein Recht auf den Himmel. Als Jesus das dann raushaut und sagt, nein, ich bin der Weg, ihr müsst an mich glauben. Wenn ihr glaubt, unabhängig von 613 Geboten, ihr werdet euer Leben verändern und ihr werdet in den Himmel kommen. Da haben die frommen so einen Hals gekriegt, weil die ganze Leistungswichse abgezogen hatten die ganze Zeit und dachten, wir sind so gut, wir kommen halt hin. Und da passierte was ganz Interessantes. Da standen ganz viele Leute auf und sagten, das ist Quatsch, wer kann sowas hören? Und die gingen durch die Klasstür in Kapernaum nach draußen und sahen nie wieder Gottesdienst. So unterhalten sich zwei Pfarrer darüber, wie man Leute oder Jugendliche, die ausgesegnet werden oder konfirmiert werden, wie man die in der Kirche halten kann. Und einer sagt, na, ganz, ganz kompliziert. Und dann wechseln sie das Thema und der eine sagt, weißt du, ich habe ganz, ganz viele Fledermäuse bei mir im Kirchturm. Wir haben den Kammerjäger gehabt, Tag später sind sie wieder da. Wir haben dieses und jenes unternommen, die kriege ich nicht los. Das sagt der andere Pfarrer, ich sag dir was von den Konfirmanden her. Geh hin, geh in den Turm und konfirmier die ganzen Fledermäuse, dann bist du los. Das wird eine entscheidende Frage für euch sein. Wollt ihr mit Jesus gehen, ja oder nein? Es gibt Dinge, die du auf einmal nicht verstehst, wo du dran rumkauen musst und wo du sagen kannst, vielleicht ärgere ich mich über Jesus, ich ärgere mich vielleicht über dieses, ärgere dich lieber über die Kirche, die ist komisch, aber Jesus ist gut. Dann fang an zu kauen und sagen, okay, ich werde jetzt nicht eine Fledermaus sein. Ich lasse mich nicht, nachdem ich gesegnet worden bin, sagen, das war's von nun an, bis der Tod uns scheidet und dann raus und dann nie wieder. Sondern du wirst hineingesegnet in die lebendige Gegenwart Gottes. Du willst doch haben, dass du satt wirst jeden Tag, dass du frei wirst, wenn du von seinem Brot isst, dass dein Lebensdurst, den du wirklich hast, gestillt wird. Lebensdurst ist so ein Thema, das fällt mir jetzt gerade noch so ein, habe ich auf dem Skript, aber didaktisch jetzt an einem falschen Moment gelandet, nicht? Wie viele von uns probieren alles Mögliche, dann spielt der Urlaub die Riesenrolle, da spielt die Arbeit eine Riesenrolle. Manche lassen sich auch von oben bis unten tapezieren, tätowieren, nicht? Wenn ich manchmal unsere Sportler sehe, da denke ich mir immer, Mann, die Tattoo-Studios, die haben richtig Kohle gemacht mit denen. Und dann wirst du auf einmal 40 und sagst, was habe ich mir da denn für einen Scheiß reingedrückt, ja? Verstehst du? Und dann kriegst du das Zeug kaum wieder los. Nur damit du einen bestimmten Stand hast, Mann, wenn du dich tätowieren lässt, mach das mal. Soll zwar aus der Bibel nicht so, aus dem Alten Testament nicht so stimmig sein, wa? Aber wie gesagt, wenn du blöd aussehen willst, das wird erst interessant, wenn die Haut langsam schrumpelt. Vorher hast du noch eine wunderbare Braut hier am Arm, weil danach sieht die aus wie eine Schrulle. Aber das ist eine ganz andere Sache. Denkt mal drüber nach, was wir alles machen, um im Leben wirklich unseren Lebensdurst zu stillen. Wie komisch werden wir an manchen Stellen. Was machen wir nicht alles? Und da sagt Jesus, komm zu mir und trink von mir, dann wirst du deine Seele Ruhe haben können. Du wirst zur Ruhe kommen können. Das ist ein Geheimnis. Das ist genauso wie über Wasser gehen. Das ist genauso wie 5000 Leute satt kriegen. Das ist ein Wunder, was nur Gott tun kann. Jetzt gingen ganz viele. Die waren wie die Fledermäuse. Nach dem Konfirmieren waren sie aus dem Turm verschwunden. Nie wieder zurück in die Gemeinde. Zu Weihnachten tauchten sie mal noch auf. Vielleicht, weil sie sahen, da gibt es ein paar Geschenke und das ist romantisch. Sie nahmen nicht mehr am Leben teil. Jesus steht vor seinen Jüngern, es waren nur wenige übrig geblieben. Die Bibel spricht sehr radikal drüber, viele werden sagen, Herr, Herr. Aber Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Man muss die Gemeinschaft leben. Und ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht der Herr Jesus war. Das macht einen Unterschied, ob die Kirche leer ist, ob einer nach dem anderen geht. Oder ob die Kirche voll ist, weil einer nach dem anderen sagt, ich will dieses Leben haben, ich will glauben, ich will mit Jesus unterwegs sein. Darf ich dir mal erzählen, was Gott gemacht hat? Das macht was mit einem, wenn du versuchst, für die Menschen da zu sein, wenn du die Menschen liebst ohne Ende. Das macht was, wenn die dann sagen, okay, das reicht mir, so radikal möchte ich nicht sein. Lass die Radikalinskis sein, wo sie wollen. Ich diffundiere durch die Tür nach Hause, da habe ich meine Ruhe, da habe ich meinen Fernseher und morgen ist alles wieder vorbei. Da blieb ein kleines Häufchen übrig. Und hier lese ich den ganzen Schmerz vom Herrn Jesus. Er schaut sie sich an und sagt, wollt ihr auch noch gehen? Rhetorisches Schweigen. Sie alle haben den Segen gehabt. Sie haben gesehen, wie sie gesund geworden sind. Sie haben gesehen, wie 5000 Männer plus Frauen und Kinder gesund geworden sind. Sie haben miterlebt, dass Jesus über das Wasser gegangen ist. Sie haben so viel gesehen, so viel erlebt. Sie haben Segnungen eingesteckt ohne Ende. Wir alle, die wir hier sind, wir alle haben Segnungen ohne Ende. Wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Wohnung. Und ihr steht auch noch alle einigermaßen angezogen aus. Keiner ist in Lumpen hier. Segnung ohne Ende. Vergessen wir oft, wie er uns gesegnet hat in unserem Leben. Wir haben in Deutschland seit über 70 Jahren Frieden, unvorstellbar. Das haben 2000 Jahre deutsche Geschichte nie erlebt. Keiner. Dann sagt Jesus, okay, von woher kommt der Segen? Aber ganz sicher nicht von Merkel und Co. Kommt nicht durch die Weisheit der Politiker, sondern weil Gott seine Hand über uns gehalten hat. Keiner von uns hat es verdient, dass er in Europa geboren worden ist. Keiner hat es verdient, dass er hier geboren ist und nicht in der Sahelzone. Das ist unverdient. Wenn ich da mal drüber nachdenke, dann sage ich mir, womit habe ich das verdient? Und dann präsentiert Gott und sagt, das ist ein Geschenk, was ich an dich gemacht habe. Willst du mir nachfolgen oder willst du auch gehen? Gott sei Dank meldet sich Petrus zu Wort und sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben, und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Das war mein Bild bei der Aussegnung. Ist jetzt fast auf den Tag 50 Jahre her. Also man wird jetzt lange suchen, wo ich stehe. Ich sage euch das nicht, ich bin der Schönste, der da ist. Wir waren ein paar Leutchen mehr, nicht? Da oben sieht man noch den Bibelvers, den wir in der Kirche hatten, nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Rechte. 51 Buchstaben in langweiligen WWW-Stunden habe ich den auswendig gelernt. Psalm 119, Vers 43. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit eingeladen zur Gedenkstunde. Einige von denen leben schon nicht mehr, sind verstorben. Einer von ihnen hat sich das Leben genommen. Andere sind krank geworden. Alle haben das Gleiche gehört. Und wir treffen uns zur sogenannten goldenen Konfirmation. Die Frage, wer ist dran geblieben? Die Frage ist, was ist nach 50 Jahren noch? Und ich dachte, ich muss euch vielleicht noch, die ihr etwas älter seid, ein klein wenig in eine Geschichte mit hineinnehmen. Ich habe es am Donnerstag schon einmal erzählt, weil ich die so fantastisch finde. Für uns Ältere, die wir vielleicht alle mal so bei so einem Konferfoto gestanden haben. Ich möchte euch die Geschichte von Kanaguri Shizuo erzählen. Ein sehr interessanter Japaner, der wurde 1889, glaube ich, in Tokio geboren. Er hat kräftig trainiert und wollte gerne bei der Olympiade mitlaufen. Die Olympiade 1912 in Stockholm war sein großes Ziel. Und als zwei Athleten aus Japan wurde er freigegeben, er durfte nach Stockholm fahren. 18 Tage lang dauerte seine Reise mit Boot, mit sibirischer Eisenbahn über Finnland, dann bis nach Stockholm. Er brauchte 5 Tage, um sich von den Reisestrapazen zu erholen. Und dann kam am letzten Tag der Olympiade, kam dieser große Tag, sein Tag, auf den er trainiert hatte. Er lief los mit 68 Leuten. Es war 32 Grad warm. Bei Kilometer 29 starb ein Portugiese am Hitzschlag. Von 68 Läufern kamen nur 35 an und er war nicht dabei, der nicht ankam ins Ziel. Man schickte Polizei los, man ließ ihn suchen, man konnte ihn nicht finden. Was war passiert? Bei Kilometer 30, er hatte ja trainiert, er war fit ohne Ende, war er so erschöpft und läuft an einem Garten vorbei, wo die schwedischen Leute anfingen gerade die Läufer zu beglückwünschen und zu beklatschen, die vorbeigingen und die hatten einen Trink, die luden ihn ein, schnellen Erfrischungsgetränk zu trinken und sagen, ruhen Sie sich 2 Minuten aus, dann können Sie weiterlaufen. Er setzt sich auf den Liegestuhl und schläft ein. Ein Tag später wird er wieder wach. Die Polizei hatte ihn nicht gefunden, er hat sich so geschämt, er wollte nie wieder nach Japan zurückkehren. Er hat alles dran gesetzt, er war einer von 2. Er ist dann doch zurückgegangen. Er ging zurück, lief dann später einen asiatischen Rekord im Marathon, wurde Professor. 54 Jahre später, im Alter von 75 Jahren, reist er nach Stockholm, steht an dem gleichen Garten und nimmt das Rennen wieder auf. Ihm war das wichtig, dass er diese Strecke nochmal zu Ende gelaufen ist. Und dadurch wurde er der Mann, der die längste Marathonstrecke gelaufen hat. Er brauchte dafür 54 Jahre, 8 Monate, 6 Tage, 3 Stunden, 32 Minuten und 20,3 Sekunden. Jede Weinbergschnecke wäre schneller gewesen. Aber was ich damit sagen will, der eine oder andere hat angefangen im Konfirmationsunterricht. Der hat angefangen, so wie heute, mit einer Segnung und sagt, ich will mit Jesus gehen. Und dann sind Lebensumstände dazwischen gekommen. Man hat es aus irgendeinem Grund nicht geschafft. Man ist eingeschlafen unterwegs. Aber es ist nicht zu spät. Das ist die gute Nachricht. Aus Johannes Kapitel 6 am Ende steht, dass Jesus sagt, hey, möchtest du das Rennen nicht wieder aufnehmen? Vielleicht bist du 75 Jahre alt, vielleicht bist du geschlichen wie eine Schnecke, aber ich möchte von Jesus möchte ich wirklich erleben, dass ich das Rennen wieder aufnehme und hineingehe in dieses Rennen. Es ist so wichtig, dass niemand auf der Strecke bleiben muss. Und ein letztes, auch das nochmal Olympiade. Jetzt brauche ich das Handmikro, das muss irgendwo sein, weil ich muss den Ton hier vorne mitnehmen, sonst ich habe das Video nicht eingespielt. Das ist jetzt das Ding, was ich uns mitgeben möchte für diese Reise. Weil wir sehen vielleicht stark aus, aber nicht jeder von uns schafft es. Am Anfang, du musst dich entscheiden, das habe ich noch reingeschoben, siehst du? Das ist ganz wichtig. Ohne deine Entscheidung passiert gar nichts. So, und jetzt kommt Barcelona. Und ich hoffe, dass es... Na, warum kommt er jetzt nicht? Das war es nicht. Ich gehe nochmal zurück. Das ist, wenn man das nicht vorher ausprobiert... Aus irgendeinem Grund kommt mein Film nicht, dann erkläre ich das. Dort lief. Lief er oben? Ist gut, wenn man so flexibel ist. Ha? Manchmal sind Gottesdienste so langweilig, wenn er nichts behaltet, das hat wieder mit seinem Video nicht geklappt. Das könnt ihr dann erzählen. Ha? Ist das stark. Er ist abgestürzt. Darf bei Mac eigentlich nie passieren. Nigel wird sich freuen. Muss ich doch erklären. Da läuft ein Engländer den 400 Meter Endlauf. Er läuft los Und er war der Rekordhalter. Er war der Mann, der die Goldmedaille fast schon in der Tasche hatte. Er läuft los und das wird in dem Film sehr drastisch gezeigt. Er ist gerade in der zweiten Kurve, dann kriegt er einen Muskelfaserriss und liegt auf der Laufbahn. Alle anderen laufen weiter. Und dann steht er schließlich auf und versucht so zum Ziel zu kommen. Weil er sagte, ich bin angetreten und ich möchte für meine Nation den Lauf beenden. Und während er läuft, springt ein Mann über die Bande rüber und läuft auf ihn zu. Richtig dramatisch. Die Ordner versuchen, ihn beiseite zu schieben und zurückzuhalten, weil sie denken, Terrorist oder was weiß ich. Aber er läuft ganz schnell dahin. Das war der Vater von dem Mann, der dort verletzt auf der Laufbahn liegen war. Und es ist ergreifend zu sehen, wie der Vater ihn stützt. Und dann gehen sie, so kommen sie gemeinsam ins Ziel. Und ich dachte, das ist vielleicht das, was Jesus ausdrücken will, wenn gesagt wird, dass Jesus der gute Hirte ist, der gute Vater. Man kommt in die Gefahrenzone, wo man mal richtig auf die Nase fällt. Das werdet ihr alle irgendwo mal erleben. Aber ich möchte euch von ganzem Herzen wünschen, dass dann Jesus kommt. Und ihr merkt, wie er sagt, gib acht, wir gemeinsam, wir laufen dieses Rennen zu Ende. Heute ist der Startschuss. Ihr habt die beste Gelegenheit, jetzt gut zu laufen. Ihr nehmt euch das alle vor. Ihr bekommt nachher alle einen Bibelvers noch mit auf den Weg. Das wird ganz wichtig sein, dass ihr den auswendig lernt, dass ihr den kaut wie Kaugummi. Nicht unter den Stuhl kleben, sondern kauen oder runterschlucken. Ja, das ist egal, aber wichtig ist, dass ihr den Lauf vollendet. Dass ihr nicht einfach anfangt und sagt, jetzt Segnung, ich hab's, das war's. Seid keine Fledermaus. Sondern nimmt dieses Rennen auf, weil der Vater ist dabei. Und für uns Ältere möchte ich bitten, wenn wir gleich in die Segnung hineingehen, dass du dich nochmal daran erinnerst, wie war es denn bei mir? Vielleicht ist auch so ein Stückchen goldene Konfirmation bei dir im Hinterkopf. Vielleicht ist es noch nicht ganz so weit. Einige sehen ja noch ein bisschen jünger aus. Vielleicht hast du irgendwann mal Ja gesagt. Dann ist es heute die Gelegenheit zu sagen, ich mache das nochmal ganz neu fest. Ich will diesem Gott glauben, der Brote vermehrt, der auf dem Wasser gehen kann, der Sturm stillen kann. Er soll in meinem Leben derjenige sein, der mich an der Hand nimmt und mich führt. Das heißt Segnungsgottesdienst. Du musst dich entscheiden. So habe ich es gesagt. Und so wollen wir das auch praktizieren. Das heißt, dass wir jetzt in den Segnungsteil übergehen. Aber vielleicht bevor wir diesen offiziellen Teil dann machen und diese Sendung der jungen Leute in die Gemeinde hinein, in den Leib Christi hinein vorantreiben, dass wir Hanna, Paula, Basti, Fadi nehmen und segnen. Vorher sollte es sein, dass wir beten. Vielleicht bist du ein Japaner, der wieder zurückgehen muss. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich muss gestützt werden. Ich bin auf der Laufbahn hängen geblieben. Vielleicht gib Gott eine Antwort. Ja, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Amen.